Gemeinde, ich möchte die heutige Predigt benutzen, um die beiden Begriffe Schuld und Sünde ein wenig zu klären. In der Werbung konnte man vor einiger Zeit eine junge Frau sehen, die direkt aus dem Glacékübel aß. Und der Kommentar vermittelte, die Glacé ist eben so gut, dass man alle Anstandsregeln über den Haufen wirft und isst. Soll das Sünde sein? Die Frage beantwortet die Werbung nicht ausdrücklich. Aber jedermann war klar, es ist heiß und das Essen der Glacé ist so wohltuend, dass es ganz sicher keine Sünde ist. In meiner Praxis als Psychotherapeut werde ich ab und zu gefragt, ich kann doch nichts dafür, dass Eva vor langer Zeit in den Apfel biss. Soll ich nun büßen? Mit dem Begriff Schuld kann man noch etwas anfangen. In den Medien hört man immer wieder, dass der Klimawandel von uns Menschen verursacht wird. Dazu gehöre auch ich, und so bin ich mitschuldig, wenn die Gletscher schmelzen oder unser Land von einer großen Hitzewelle heimgesucht wird. Aber Sünde? Vielleicht haben Sie noch im Ohr, alle Menschen sind Sünder. Und wenn Sie nicht gerade einen Mord begangen haben, gibt es keinen Aufhänger für die Sünde. Deshalb verdrängt man dieses Wort aus unserem Bewusstsein. Und zurück bleibt ein fahler Geschmack. Aber man weiß nicht so recht, was man damit anfangen soll. Ich möchte meine heutige Predigt benutzen, um die beiden Begriffe Schuld und Sünde ein wenig zu klären. In meinem ersten Teil möchte ich auf das Wort Schuld eingehen und ergründen, was alles damit zusammenhängt. Im zweiten Teil meiner Predigt liegt das Schwergewicht auf dem Begriff der Sünde. Und dann, im dritten Teil, möchte ich einen Ausblick geben mit der Frage, was sollen wir jetzt damit anfangen? Zunächst möchte ich einen kurzen Überblick über die beiden Begriffe geben. Die beiden Wörter Schuld und Sünde sind eng miteinander verknüpft und werden dementsprechend auch fast synonym verwendet. Um der Klarheit willen versuche ich die folgenden Definitionen festzuhalten. Sünde bezeichnet die gestörte Beziehung zwischen Gott und mir. Demgegenüber bezeichnet Schuld die Konsequenzen meines Handelns oder meines Nichthandelns. Hier trage ich eine persönliche Verantwortung. Beide Begriffe fließen ineinander über. So wird man an Gott schuldig, wenn man in der Sünde lebt. Das heißt, weil man ohne Beziehung zu Gott lebt. Einerseits, weil man zu Recht spürt, ich habe eine Norm übertreten. Ich habe etwas Böses getan. Und andererseits hat man Angst vor den Konsequenzen. Wenn ich den Schaden bezahlen müsste oder wenn ich deswegen sogar ins Gefängnis käme. Die Psychologie spricht dann vom Verdrängen. Wir Menschen sind da sehr erfinderisch. Ich möchte nur drei Möglichkeiten darstellen. Erstens die Verharmlosung. Man sagt dann etwa, ich habe das gar nicht so gemeint. Oder sie reagiert auch gar empfindlich darauf. Oder das machen alle Männer. Das Ziel ist immer, die eigene Schuld aus der Welt zu schaffen, indem man sie verharmlost. Das ist eine Form der Verdrängung. Die zweite ist die Rationalisierung. Bei dieser Form von Verdrängung erklärt man, warum man so und nicht anders gehandelt hat. Ich hatte meine guten Gründe. Oder das ist eine Form von ausgleichender Gerechtigkeit. Oder Ich habe mich nur gewehrt. Das Ziel ist immer, die eigene Schuld aus der Welt zu schaffen, indem man erklärt und begründet, dass man gar nicht anders handeln konnte. Und damit ist man entschuldigt oder unschuldig. Auch das ist eine Form von Verdrängung. Und das dritte Beispiel wäre die Ablenkung. Eigentlich möchte man über Schuld reden. Aber ich lenke die Aufmerksamkeit auf irgendetwas anderes. Zum Beispiel, in der dritten Welt sterben täglich Hunderte von Kindern. Oder es gibt wesentlichere Probleme. Oder mein Nachbar hat ein neues Auto. Das Ziel ist immer, die eigene Schuld aus der Welt zu schaffen, indem man geschickt auf ein anderes Thema hinweist. Diese Form von Verdrängung bezeichnet man auch als Ablenkung. Irgendwie schämt man sich vor der Schuld und ist versucht, sie zu vertuschen. So geschah es schon im Paradies. Als Gott Adam und Eva zur Rechenschaft zog, sagte Adam: Die Frau, die du mir gegeben hast, reicht sie mir eine Frucht? Da habe ich sie halt gegessen. Und die Frau sagt: Die Schlange ist schuld. Sie hat mich dazu verführt. Niemand ist gern schuldig. Irgendwie liegt es in der DNA der Menschen, Schuld zu vertuschen. Und deshalb können wir dem Menschen, dem Nächsten, die Schuld in die Schuhe schieben. Ein illustratives Beispiel aus der Bibel ist die Geschichte von David und Bathseba. David übertrat die beiden Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht töten. Damit wurde er an seinen Mitmenschen, aber vor allem an Gott schuldig. Für ihn war das ganz normal. Schließlich war er der König und konnte sich das erlauben. Er verdrängte seine Schuld. Da schickte Gott Nathan zu David. Dieser legte dem König den folgenden Rechtsfall vor. Ich möchte Ihnen diesen vorlesen. Nathan ging zum König und sagte: Ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. Zwei Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nur ein einziges Lamm. Er hatte es gekauft und zog es zusammen mit seinen eigenen Kindern auf. Es aß von seinem Teller, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. Vor Zorn gepackt, fuhr David auf und rief: So gewiss der Herr lebt, dieser Mann muss sterben. Das Lamm muss er vierfach ersetzen. Wie konnte er so etwas Gemeines tun? Nathan konfrontiert dann den König mit den Worten: Du bist dieser Mann. Im Folgenden erfährt man, wie David die Folgen seiner Schuld tragen muss. In Vers 13 bekennt sich David schuldig und erlebt, wie Gott ihm gnädig ist, weil er seine Schuld öffentlich bekannte. Damit kommen wir in die Nähe der Beichte. Manchmal genügt es nicht, wenn wir im stillen Kämmerlein unsere Schuld vor Gott bekennen. Manchmal brauchen wir den Anstoß eines Mitmenschen, weil unsere Verdrängung so verblendet ist, dass wir unsere eigene Schuld oder unseren Anteil an der Schuld nicht erkennen können oder wollen. So wie Nathan dem König sagen muss: Herr, du bist schuldig geworden. Ich weiß, bei uns in der reformierten Kirche hat man die Beichte weitgehend abgeschafft. Oft wurde sie auch von der Kirche missbraucht als Machtinstrument. Ich denke nur an die Praxis im Mittelalter, als es einen Beichtzwang gab und man seine Schuld mit Ablassgeld auflösen konnte. In meiner Praxis als Psychotherapeut bekomme ich mir manchmal vor, wie in einem Beichtstuhl. Da bekennen mir Menschen ihre Fehler und bitten um Vergebung vor ihrem Ehepartner und vor Gott. Die Absolution der Schuld muss immer von außen kommen. Illustriert wird das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hält Ausschau nach seinem jüngeren Sohn. Und als er ihn kommen sieht, geht er auf ihn zu, in voller Barmherzigkeit und Gnade. Der verlorene Sohn kann sich nicht selber von der Schuld befreien. Er ist darauf angewiesen, dass sein Vater ihm die Vergebung zuspricht. Das ist bis heute so. Im Kreuzestod von Jesus Christus spricht uns Gott diese Vergebung zu. Gott ist Liebe. Gott ist Barmherzigkeit. Die einzige Bedingung ist die Einsicht in meine Schuld und meine Reue. Zum zweiten Teil meiner Predigt, die Sünde. Sünde bezeichnet die gestörte Beziehung zwischen Gott und mir. Das Beispiel Nathan und David, aber auch die Erfahrung der Beichte und Reue sind gute Beispiele, dass ein Christ schuldig werden kann und gleichzeitig in der Beziehung zu Gott leben. Im dritten Teil meiner Predigt werde ich noch ausführlich darauf eingehen. Sünde tritt zum ersten Mal im Paradies auf. Gott pflanzte im Garten Eden verschiedene Bäume und erlaubte Adam und Eva, sich von allen Früchten zu ernähren, außer vom Baum der Erkenntnis in der Mitte des Gartens. Damit sollten sie nicht wissen, was gut und böse ist. Die Schlange tritt auf und fragt: Sollte Gott gesagt haben? Wie immer man die Geschichte vom Paradies versteht, der Kern der Aussage ist klar. Euch werden die Augen aufgehen und ihr werdet alles wissen, genau wie Gott. Dann werdet ihr eure Leben selbst in die Hand nehmen können. In diesen Versen wird definiert, was Sünde ist. Der Mensch möchte sein wie Gott. Der Mensch möchte sein Leben selbst in die Hand nehmen. Der Mensch möchte unabhängig von seinem Schöpfer sein. Das ist Sünde. Die Beziehungslosigkeit vom Schöpfer. Was ist der Sinn des Lebens? Wofür lohnt es sich zu leben? Was ist mein höchstes Ziel im Leben? Das sind Fragen, die hier ihren Ursprung und ihre Antwort haben. Wenn man keinen Schöpfer anerkennt, muss man andere Werte an die oberste Stelle setzen. Die Bibel bezeichnet dies als Götzen. Vielleicht erinnert sie das an das erste der 10 Gebote. Da sagt Gott: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir leben in einer Welt, in der Geld, Macht und Sex die höchsten Werte sind. Nicht umsonst sagt der Volksmund: Geld regiert die Welt. Mit Geld kann man fast alles haben. Viele Menschen streben nach Geld, nach höherem Lohn und leiden davon ihr Sozialprestige ab. Im Brief an die Römer schreibt der Apostel Paulus: Sie beten an, was Gott geschaffen hat, anstatt ihn selbst als Schöpfer zu ehren. Ich fasse zusammen. Schuld bezeichnet mein Fehlverhalten. Hier trage ich eine persönliche Verantwortung, die Konsequenzen meines Handelns. Sünde bezeichnet die gestörte Beziehung zwischen Gott und mir. Seit dem Sündenfall sind alle Menschen davon betroffen. Dass die Erbsünde durch die Geburt weitergegeben wird, waren die Idee und die Erklärung dieser Tatsache des Kirchenvaters Augustin. Zur Tatsache gehört auch, mindestens hier im Westen, dass wir in einer säkularisierten Gesellschaft leben, die kaum noch nach Gott fragt. Zum dritten Teil meiner Predigt, der Ausblick. Schuldig wird jeder Mensch. Einfach dadurch, dass wir als begrenzte Wesen leben. Am Beispiel der Klimaaktivisten kann man zeigen, wenn sie sich auf die Straße ankleben, so machen sie das aus einer guten Motivation. Sie möchten nicht schuldig werden an der bevorstehenden Klimakatastrophe. Gleichzeitig werden sie schuldig an all jenen Menschen, die deswegen nicht zur Arbeit fahren können oder die deswegen nicht rechtzeitig ins Spital kommen. In einer gefallenen Welt kann man sich drehen und wenden, wie man will. Man wird immer schuldig. Man bleibt immer jemandem etwas schuldig. Ich erlebe das auch in meiner Praxis als Psychotherapeut. Wenn Mann und Frau aneinander schuldig werden, gibt es aus diesem Dilemma einen Ausblick. Das Kreuz ist das zentrale Symbol des christlichen Glaubens. Es hat einen Querbalken und einen senkrechten Balken. Der Querbalken steht für das irdisch vergängliche Leben und der senkrechte Balken steht für meine Beziehung zu Gott, zum Vater im Himmel, zu Abba. Um die beiden Qualitäten zu unterscheiden, bezeichne ich den Querbalken als Ebene und den senkrechten Balken als Dimension. Die horizontale Ebene ist irdisch vergänglich und immer geprägt von einer polaren Spannung. Ursprünglich ist es ein fruchtbringendes Gegenüber, eine Zweiheit, eine integrative Qualität. In der Schöpfungsgeschichte wird diese Polarität als eine von Gott geschaffene Spannung beschrieben. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Damit kann man schlussfolgern, dass Gott selbst in sich eine polare Spannung hat. Er ist heilig und zugleich gnädig. Mit dem Sündenfall bleibt die Spannung bestehen, aber wird zur Spaltung und zum Zwiespalt. Was ursprünglich als fruchtbringendes, spannungsvolles Gegenüber geschaffen war, wird jetzt zum zerstörerischen Gegensatz. Mit der Erlösung durch Jesus Christus können wir wieder eine Beziehung zum Vater, zu Abba leben. Das heißt, im Kreuz ist der vertikale Balken wieder offen. Er trägt unser Leben im Alltag und durch den Tod hindurch. Wenn es uns gut geht, sollen wir Gott dafür danken. Wenn es uns schlecht geht, sollen wir Gott unser Leid klagen. Die Zwiespältigkeit auf der horizontalen Ebene bleibt, bis Christus wiederkommt und alles neu macht. Dann ist der Tod endgültig überwunden, der mit dem Sündenfall erst in unser Leben gekommen ist. So ist es also möglich, dass man als Christ in irgendeiner Sache schuldig wird, also auf der horizontalen Ebene des Kreuzes. und gleichzeitig auf der vertikalen Dimension mit Gott, dem Schöpfer, in Verbindung steht. Das Kreuz und der Opfertod von Jesus steht für die Tatsache, dass Gott uns vergibt. So wie Gott uns vergibt, sollen auch wir unseren Mitmenschen vergeben. In der Bibel wird das illustriert, wenn Petrus fragt: Wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? Siebenmal. Jesus antwortet: Nein, nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Anschließend erzählt Jesus das Gleichnis vom hartherzigen Schuldner, das mit dem Satz endet: So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder nicht von Herzen verzeiht. Im Bereich der Psychotherapie gibt es Untersuchungen, die belegen, dass Vergebung unsere Gefühle positiv verändern können. So sind wir aufgerufen zu vergeben, so wie wir es jeden Sonntag beim Unser Vater beten: Und vergib uns unsere Schuld, auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir verstanden haben, dass wir auf der horizontalen Ebene des Kreuzes immer wieder schuldig werden, so können wir Gott auf der vertikalen Dimension immer wieder um Vergebung bitten.